Es gibt niemanden, der mächtiger ist als ich. Ich bin der Staat und der Staat ist die absolute Macht. Das goldene Standbild stellt den absoluten Wert dar, höchster Wert. Und hinter dem Standbild steht die Macht des Königs. Also das ist ganz klar. Für ihn war klar, sein Name werde geheiligt, ja, und sein Reich komme. Er will sich also jetzt die Treue seiner höchsten Beamten und Vertreter der höchsten Stellen des Staates sichern. Er denkt an diesen Traum und gerade deshalb macht er dieses Bild, das jetzt alle dem Bilde huldigen und damit dem Staat huldigen und damit ihm als König huldigen. Vers 8. Deswegen traten zur selben Zeit chaldäische Männer herzu, die die Juden anzeigten. Sie hoben an und sagten zum König Nebukadnezar: König, lebe ewiglich. Du, König, hast den Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang des Hornes, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Laute und der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werde, niederfallen und dem goldenen Bild huldigen solle. Und wer nicht niederfalle und huldige, der solle in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Es sind nun jüdische Männer da, die du über die Verwaltung der Landschaft Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, König, achten nicht auf dich. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und dem goldenen Bild, das du aufgerichtet hast, huldigen sie nicht. Hier merkt man die Verbindung zwischen dem Bild, den Göttern und dem König. Ist alles dasselbe. Wer dem Bild nicht huldigt, huldigt dem König nicht und huldigt den Göttern des Königs nicht. Da befahl Nebukadnezar im Zorn und Grimm, Sadrach, Mesach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar hob an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dienet und dem goldenen Bild nicht huldigt, das ich aufgerichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit, da ihr den Klang des Hornes, der Flöte, der Zither, der Harfe und der Laute und der Sackpfeife und allerlei Art von Musik hören werdet, niederzufallen und dem Bild zu huldigen, das ich gemacht habe, gut. Wenn ihr aber nicht huldigt, sollt ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten wird? Also, wer hat die absolute Macht? Hier eine ganz wichtige Frage. Wie steht dieses Daniel Kapitel 3 im Blick zu den anderen Kapiteln da? Denken wir dran, in Kapitel 8 und in Kapitel 11 geht es noch einmal um diese Frage. Kapitel 8 werden wir lesen von dem kleinen Horn, der eigentlich ein großer König ist und der den Menschen die Religion verbieten wird. Und der ganz klar auch zeigt, dass er die absolute Macht ist. Und so werden jetzt hier die Israeliten vorbereitet, durch das, was die Daniels Freunde tun, werden die Israeliten, die dieses lesen, vorbereitet, das, was sie eines Tages tun sollen, wenn die Zeit kommt, von der Daniel Kapitel 8 spricht. Das heißt also, Daniel Kapitel 3 hat einen sehr wichtigen Wert im ganzen Daniel-Buch in Bezug auf die Leser dieses Buches, denn ihnen erwartet eine schwere Geschichte, und zwar in nicht allzu ferner Zukunft. Die Kinder und die Kindeskinder, oder vielleicht die Kindeskinder, die Kinder der Kindeskinder, jedenfalls, es kommt in der nächsten Zeit eine schwere Drangsalszeit auf Israel zu. Von dem Danielbuch aus gesehen. Und diese Männer werden also jetzt vor die Frage gestellt, was hat absoluten Wert? Die drei Männer hören von dem, was der König vorhat. Und sie wissen genau, wenn wir zum König Nein sagen, dann wird das Ende des irdischen Lebens sein. Das wird ihnen die Familie kosten, das wird ihnen ihr Haus kosten. Also sie müssen sich fragen, was hat absoluten Wert? Wer Frau oder Kind oder Haus oder Leben mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig, hatte mal jemand gesagt. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Also diese Frage ist eigentlich eine Frage, die jeder Mensch sich stellen muss. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, keinem Bilde huldigen. Wenn es wirklich einen absoluten Gott gibt, dann gilt diesem Gott absoluter Gehorsam. Aber wenn es einen absoluten Gott gibt, dem absoluten Gehorsam gilt, dann ist mein Leben relativ. Dann ist mein Leben von relativem Wert. Das heißt, dann ist mein Leben kein absoluter Wert. Es gibt was Wertvolleres als mein Leben. Es gibt was Wertvolleres als meine Familie. Es gibt was Wertvolleres als mein Haus. Es ist relativ. Ja. Hier haben wir es also geht es um die Frage, was ist eigentlich absolut? Was hat absoluten Wert? Das ist eine ganz wichtige Frage, die müssen wir auch in unseren Gemeinden uns selber stellen. Und denken wir dran, das ist eine ganz wichtige Frage für die Christen, für die Juden, die Heiligen, die das lesen, die dieses Danielbuch in die Hand kamen, um das zu lesen. Wenn mein Leben nur von relativem Wert ist, dann bedeutet das ein Ja zum Leiden. Wenn es soweit sein sollte. Die Gemeinde Jesu wird auch vor diese Frage gestellt. Also, Daniel 3, der Weltherrscher sagt, wer dem Bild huldigt, kommt in den Ofen, ins Feuer. Gott sagt, wer dem Bild nicht huldigt, kommt ins Feuer, sagt der Herrscher. Gott sagt, wer dem Bild huldigt, kommt ins Feuer. Und jetzt muss man wählen, zwischen welches Feuer man nimmt, oder? In Offenbarung 14 heißt es, wenn jemand dem Tier und seinem Bild huldigt, dann wird er mit Feuer und Schwefel gequält werden. Offenbarung 14, Vers 10. Also es ist so oder so Feuer. Feuer hier oder Feuer dort? Das ist die große Frage, die ich wähle. Das ist eine Wertfrage. Was hat höchsten Wert? Und diese standen vor einer schweren Wahl. Entweder Karriere, Besitz, Macht, sichere Zukunft, schöne Familie, gute Stellung in der Gesellschaft oder Gott? Das war die Frage. Also das ist insofern für uns persönlich, wenn ich jetzt ein bisschen so eine kleine Anwendung ziehen darf, ist für uns auch interessant. Wir stehen in einer Zeit, wo wir uns vielleicht auch fragen sollen, soll ich über Homosexualität predigen oder nicht? Oder soll ich das Thema lieber auslassen? Ja. Oder über Abtreibung. Oder in der Schule. Ja. Über Evolution. Soll ich oder soll ich nicht? Was ist von größerem Wert? Jetzt könnte man sagen, ja, die Freunde, die haben es schön gehabt, die sind ja gerettet worden aus dem Ofen heraus. Wunderbar. Das Feuer haben sie nicht mal gemerkt, nichts mal gespürt. Die haben es schön, die haben nicht leiden müssen. Oder könnte man sagen. Aber ein Bruder hat mal die Frage gestellt, haben sie wirklich nicht gelitten? Haben diese drei Freunde wirklich nichts gelitten? Gehen wir mal ein bisschen, wir müssen uns ein bisschen hineinversetzen in ihr Leben. Sie hatten große Karriere gemacht, sie haben hohe Posten bekommen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit verstrichen war, ob sie mittlerweile verheiratet waren. Juden haben früh geheiratet. Kann also gut sein, dass sie schon verheiratet waren. Vielleicht haben sie auch schon keine kleinen Kinder gehabt. Und da kann man sich gut vorstellen, dass da irgendwie da die Kinder beim Frühstückstisch sitzen und der Papa erzählt ihnen von dem, was da der König alles machen will und so. Und dann sagen die Kinder, ja, Papa, aber du gehst dort nicht hin. Oder was wirst du tun? Wirst du dich auch niederwerfen? Das darfst du nicht. Du darfst dich nicht vor dem Bild niederwerfen. Nein, das mache ich nicht, sagt der Vater. Ja, aber Papa, was werden sie da machen, wenn du dich nicht niederwirfst? Da steht ein Ofen. Und jetzt könnt ihr vorstellen, der Vater kriegt es gar nicht raus, zu sagen, dann habt ihr keinen Papa mehr. Ja. Haben die gelitten oder haben sie nicht gelitten? Diese drei Freunde im Vorfeld. die haben, und ob die gelitten haben, ja, die haben sich entscheiden müssen im Vorfeld, ob sie Ja sagen oder Nein. Ja, aber wie kann Gott sowas zulassen? Ist die nächste Frage. Wie kann Gott das zulassen? Wenn er die Macht hat, aus dem Feuer heraus zu retten, dann hat er doch auch die Macht, diese Gläubigen schon von vornherein zu retten. Am besten können sie gleich vorher entrücken, oder? Das wäre das Beste von allen. Warum lässt Gott es zu, dass sie so leiden müssen? Warum erspart er ihnen diesen schweren Weg nicht? Nun, Gott ist verpflichtet. Gott kann gar nicht anders. Gott muss den Menschen vor eine Entscheidung stellen. Und diese Entscheidung kann Gott dem Menschen nicht abnehmen. Und die Entscheidung kostet viel. Und die kostet Leiden. Aber ohne Entscheidung geht es nicht. Das muss uns ganz klar sein. Glauben und lieben heißt wählen. Und wählen heißt entscheiden. Und entscheiden heißt leiden. Entscheiden, da muss ich mich gegen etwas entscheiden und für was anderes entscheiden. Da muss ich gegen die Gefühle handeln, wenn es nötig sein sollte. Heute sind wir ja in einer Gesellschaft, die lebt und die sagt uns, handle immer nach deinen Gefühlen, so ein Unsinn. Aber es wird jeden Tag gepredigt. Jeden Tag predigen sie uns im Fernsehen, dass wir nach unseren Gefühlen handeln sollen. Ein totaler Unsinn und eine totale Torheit. Also, die Frage ist also, wovon lasse ich mich leiten? Was ist der höchste Wert? Die Gefühle, Stimmungen und so weiter. Gut. Aber wie haben diese drei Freunde, wie kamen sie zu dieser Entscheidung? Wieso konnten sie so richtig entscheiden? Im Vorfeld war es ihnen klar, sie werden nicht huldigen. Wie kamen sie so weit? Vergessen wir nicht, Kapitel 1 ist vor Kapitel 3. Die haben vorher schon einmal entscheiden müssen, ob sie sich verunreinigen wollen von der Tafelkost des Königs. Das heißt, also die Entscheidung im Großen wird vorbereitet, also so eine große Entscheidung, so eine wichtige Entscheidung wird vorbereitet durch kleinere Entscheidungen. Und weil sie die kleinen Entscheidungen, weil sie da treu waren, konnten sie dann bei der großen Frage auch treu sein. Und etwas hat ihnen noch geholfen. Eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis hat ihnen geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das war Kapitel 2. Was haben denn die drei Freunde gelernt in Kapitel 2? Es gibt ein Königreich, ein ewiges Königreich. Das ist viel, viel mehr wert als das kurzlebige Königreich von Nebukadnezar. Es gibt für Nebukadnezar gibt es ein Danach. Das eine Königreich geht kaputt. Aber es gibt ein ewiges Königreich, das nie aufhört. Das heißt, die Erkenntnis von Kapitel 2 hilft ihnen für die Treue in Kapitel 3. Und die kleine Treue in Kapitel 1 hilft ihnen für die Treue in Kapitel 3. Für die große Treue in Kapitel 3. Es hat alles also mitgespielt und Gott macht das immer so, auch in unserem Leben macht er das so. Dass er uns vor kleinere Entscheidungen stellt und da lernen wir die Treue Gottes, die Treue zu Gott im Kleinen und dann erfahren wir die Treue Gottes im Kleinen. Und dann kommt die größere Prüfung. Vers 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Das ist ja ganz schön stark, was Sie sagen, oder? Herr König, wir brauchen gar nicht weiter reden über diese Sache. Wenn es so sein sollte, unser Gott, dem wir dienen, vermag uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten. Und er wird uns aus deiner Hand, o König, retten. Das eine vermag er, das andere wird er. Er vermag uns vor dem Feuer zu retten. Das kann er, wenn er sich dafür entscheidet. Aber etwas wird er ganz sicher, Herr König, uns aus deiner Hand retten. Es gibt, lieber Herr König, eine höhere Macht. Und Sie haben nicht die höchste Macht über Sie haben nicht die Macht, die absolute Macht über die Untertanen ihres Reiches. Sie wussten, dass diese Welt nicht für ewig existiert. Sie hatten gelernt, für ein anderes Königreich zu leben. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm, Vers 19. Warum wird er so voll Grimm? Warum so zornig? Was hat ihn so geärgert? Nicht, dass diese Leute da sich einfach ihm widersetzen. Was ihn viel mehr geärgert hat, war, dass er etwas lernte über seine Macht, seine absolute Macht. Dass das nur ein Traum ist. Wenn du Menschen hast, die bereit sind, ins Feuer zu gehen und sich dir nicht unterordnen, dann merkst du, du hast nicht absolute Macht. Also, angesichts des Verhaltens dieser drei Männer merkt er, dass er machtlos ist gegen diese drei. Machtlos. Er hatte gedacht, er kann alle gefügig machen, und jetzt merkt er kann das überhaupt nicht. Ende war der Traum von der absoluten Macht. Zu Ende war das. Es gibt eine Lektion für Nebukadnezar. Die Lektion ist, es gibt eine Grenze nicht nur der Dauer meines Reiches, es gibt auch eine Grenze für die Macht meines Reiches. Für die Größe meiner Macht. Für den Bereich, über den ich herrschen darf. Also Gott setzt mir nicht nur die Grenze, wie lange ich herrschen darf, Gott setzt mir auch die Grenze, über wen ich herrschen kann. Das waren alles gewaltige Erkenntnisse für den König. Er war also nicht in der Lage, so weit ins Leben von Menschen einzugreifen, wenn diese Menschen Gott höher achten als ihn. Total wichtige Erkenntnis für Nebukadnezar, aber auch eine ganz wichtige Sache für die Leser dieses Daniel-Buches, die dann in eine schwere Zeit kamen. Und wenn dann der Antiochus verlangt, sie sollen ihre Kinder, sie dürfen ihre Kinder nicht beschneiden und sie dürfen die Bibel nicht lesen und sie dürfen nicht mehr Gott opfern und so weiter. Wenn er dann das verlangt, dann können sie ihm entgegenhalten. Herr König, das kannst du uns nicht befehlen. Das werden wir nicht machen. Also Leidensbereitschaft ist eine gewaltige Waffe. Die waren leidensbereit. Waren bereit, ihr Leben hinzugeben. Vers 19, und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Meschach und Abednego, und er hob an und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als zur Heizung hinreichend war, und er befahl Männern, den stärksten Männern in seinem Heere, Sadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Ofen zu werfen. Na, da hilft jetzt alle Wut nichts, da kommt auch die Stärke der Männer nichts. Er ist voller Zorn, die werden jetzt gepackt und geworfen. Da wurden diese Männer in ihren Leibrocken, Oberröcken und Mänteln und ihren sonstigen Kleidern gebunden in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Sadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Hier haben wir also die Gegenprobe. Es war kein Fake auf Neudeutsch. Keine Täuschung, oder? Es war echt so heiß. Ja. Und diese Männer, Sadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und er stand eilends auf und hob an und sagte zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zu dem König, gewiss, König. Und er antwortete und sagte, siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln, mitten im Feuer, in dem Feuer da drinnen, sind sie jetzt zu viert. Interessant, dass sie dem Herrn über Leben und Tod dort begegnen. Du warst ein Engel, ist ja egal. Jedenfalls hat Gott selber sie dort beschützt. Nicht bevor sie in den Ofen kamen, nicht da war irgendwie eine Erscheinung, die sie ermutigt hätte, sondern in dem Feuer drinnen, dort im Leiden selber, dort wartete Gott auf sie. Das ist so wichtig für die Heiligen, die das lasen, für die schwere Zeit der Verfolgung, die ihnen bevorstand. Es braucht eine Entscheidung, ja, und es braucht eine Entscheidung, in den Tod zu gehen und dann in dem Feuer drinnen selber. Dann wird Gott da sein. Wie er dann rettet und wie er dann hilft, das ist seine Sache. Aber helfen wird er. Und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohne der Götter. Vers 26, da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, hob an und sagte: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer heraus und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Landpfleger, die Räte des Königs. Sie sahen diese Männer, dass das Feuer keine Macht über ihre Leiber gehabt hatte. Schwert und Flamme. Später lesen wir das. Schwert und Flamme. In Daniel 11, Vers 33. Da in der Makkabäerzeit, von Zeit von Antiochus, da waren sie bereit, ins Feuer zu gehen. Sie fielen durch Schwert und Flamme, heißt es. 11,33. Also das, was die hier im Kleinen tun, das sind dann die Heiligen zur Zeit der Makkabäer bereit gewesen, im Großen zu tun. Sind bereit gewesen, in den Tod zu gehen. Entweder Martyrium oder Absage an Gott. Das ist die Wahl. Entweder oder. Ein Bruder hat mir mal erzählt von einem chinesischen Christen, der hatte ein Bibelprogramm und die haben das entdeckt bei ihm. Und das war verboten dort in China. Das ist noch aus kurzer Zeit, ist noch aus moderner Zeit, das ist nicht vor langer Zeit. Da ist vor kurzem ist das geschehen. Und dann haben sie ihn gefragt, woher hast du es? Und er sagte nichts. Er weiß, wenn er das verrät, dann sind die anderen auch dran. Dann haben sie ihm die Fingernägel abgezogen, nach der Reihe. Er sagte nichts. Er ist treu geblieben. In Usbekistan erzählte mir einer, die haben die ins Wasser, eine Foltermethode, die haben die Christen ins Wasser gehalten, so lange, bis sie fast gestorben sind. Und dann haben sie wieder rausgeholt und bis sie sich wieder erholt haben, dann hat man das Ganze wiederholt. Also immer bis knapp vor dem Tod. Das haben die selber erzählt, die das erlebt haben. Nicht von anderen haben sie erzählt, von sich selber haben sie erzählt. Das war damals, als ich im Ural, in der Gegend vom Ural war dort ein Treffen. Wir haben einen gewaltigen Trost. Es wird kein Schaden entstehen, sagt der Herr, innerlich für die Seele. Wer bereit ist, Ja zu sagen, der Herr wird das so machen, dass es kein Schaden für die Seele ist. Entweder nimmt er uns heim oder er bringt uns durch. Da steht es, das Haar ihres Hauptes war nicht versenkt. Gott hat ihre Haare gezählt, jedes einzelne. Und ihre Leibröcke waren nicht verändert. Und der Geruch des Feuers war nicht an sie gekommen. Also kein Schaden. Kein Schaden letztlich. Äußerlich hier bei diesen Leuten, aber für die Botschaft, für die das Lesen ist, es wird euch nichts schaden innerlich, er wird euch in die Herrlichkeit, es wird euch nur in die Herrlichkeit befördern. Letztlich kann der Feind keinen Schaden antun, für die Ja gesagt haben zum Leiden. Und der Herr fühlt mit, der Herr war dabei mitten im Feuer. Vers 28, Nebukadnezar hob an, und sagte, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesach und Abednegos, der seinen Boten gesandt und seine Knechte gerettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinen Gott zu dienen, noch ihm zu huldigen als nur ihrem Gott. Ihre Leiber haben sie dahingegeben. Das hat ihn fasziniert. Ihre Leiber dahingegeben. Es gibt Menschen, die geben ihre Leiber als lebendiges Opfer Gott zur Verfügung. Das imponiert die Welt. Hier sind Menschen, die ihre Leiber darlegen als Opfer auf den Altar. Hat nicht Paulus das mal gesagt? Dass ihr eure Leiber darstellt als lebendiges Opfer? Gott wohlgefälliges? Römer 12, Vers 1 und 2. Die das Wort des Königs übertraten. Also manche Stellen in der Bibel gibt es schon, wo ein Humor drinnen ist, oder? Ist das nicht herrlich hier, die Stelle? Der Nebukadnezar preist Gott, dass die drei ihm ungehorsam waren. Oh, ich preise dich, Gott, dass diese meinen Befehl nicht gehorcht haben. Es gefällt mir so. Der absolute Monarch preist jetzt Gott, dass er keine absolute Macht hat. Noch ihm zu huldigen als nur ihren Gott. Wer dem Bilde huldigt, der huldigt dem Gott, der hinter dem Bilde steht. Und wer dem Bilde nicht huldigt, der huldigt dem lebendigen Gott. Vers 29, und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes sagt gegen den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, in Stücke zu hauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu retten vermag. Dann beförderte der König Sadrach, Mesach und Abednego in der Landschaft Babel. Und den Gläubigen wird es auch so gehen. Den Heiligen, die treu waren, wird es auch so gehen. Steht in Kapitel 12. Was ist geschehen mit den Heiligen? Denen, die die anderen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne in dem Königreich ihres Vaters. Beziehungsweise werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Steht dort in Daniel Kapitel 12, Vers 3. Da werden sie von Gott befördert und geehrt. Wie diese Leute hier befördert werden und geehrt werden, so wird der Herr Jesus dort aufstehen und mit großem Applaus die Gläubigen empfangen, die treu waren. Das steht in Daniel 12. Also, das ganze Kapitel geht um das Thema, was ist absolut von absolutem Wert. Und das ist total wichtig in Zeiten, wo das Gottesvolk aufgerufen wird zu leiden. Da ist die Frage des Wertes wichtig. Nun, um das schnell weiterzumachen, ich möchte hier diese Kapitel, die sind sehr bekannt, die möchte ich ein bisschen überfliegen, aber ich möchte doch den Gedankengang zeigen. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3, Vers 31, bei anderen ist es Kapitel 4, Vers 1, je nachdem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, Friede euch in Fülle. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wundertaten kundzutun, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wundertaten. Sein Königreich ist ein ewiges Königreich. Seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Also dieser König hat jetzt gewaltig viel erkannt. Ich meine, Gott hat ihn, ist ihm nachgegangen. Gott hat ihm einen Traum gegeben. Gott hat ihm eine Erklärung durch Daniel gegeben über diesen Traum. Gott hat ihm eine Lektion erteilt durch die drei Freunde im Feuerofen. Und jetzt hat er eine nächste Lektion bekommen und er sagt hier einleitend, dass dieses Königreich, dieses Gottes ein ewiges Königreich ist und seine Herrschaft ewig währt. Das war eine große Erkenntnis von Nebukadnezar. Wie kam er denn zu dieser Erkenntnis? Das erzählt er jetzt hier. Also Vers 1, wie ist es jetzt bei euch? Welche Bibelverzählung habt ihr? Ich, Nebukadnezar, war ruhig in meinem Hause. Ist das Vers 1 oder Vers 4? Vers 1. Vers 1. Ich war ruhig in meinem Hause und hatte Gedeihen in meinem Palast. Ich sah einen Traum, der erschreckte mich. Und Gedanken auf meine Lage und Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und von mir wurde Befehl gegeben, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, auf dass sie mir die Deutung des Traumes kundtäten. Da kamen die Gelehrten, die Beschwörer, die Chaldeer, die Wahrsager herbei. Und ich trug ihnen den Traum vor, aber sie taten mir seine Deutung nicht kund. Und zuletzt trat vor mich Daniel, dessen Name Belshazzar ist. Interessant, dass er ihn immer noch Daniel nennt, diesen Belshazzar. Daniel, dessen Name Belshazzar ist, nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist, und ich trug ihm den Traum vor. Belshazzar, du Oberster, jetzt nennt er ihn wirklich Belshazzar. Belshazzar, du Oberster der Gelehrten, da ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwer ist, so sage mir die Gesichter meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Was nun die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager betrifft, ich schaute und siehe, ein Baum stand in der Mitte der Erde, und seine Höhe war gewaltig, und der Baum wurde groß und stark, und seine Höhe reichte bis an den Himmel, und er wurde gesehen bis an das Ende der ganzen Erde. Hier sieht man, das Ende der Erde ist hier das Ende des Reiches. Also es ist hier nicht global, sondern relativ. Die ganze Erde ist also das damalige, was man kannte, so rundherum. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Gesichtern meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel hernieder. Der rief mit Macht und sagte so, haut den Baum um, schneidet seine Zweige weg, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Die Tiere unter ihm sollen wegfliegen und die Vögel aus seinen Zweigen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln von Eisen und Erz, im Grase des Feldes und von dem Tau des Himmels werde er benetzt. Und mit den Tieren habe er Teil an dem grünen Gewächs der Erde. Sein menschliches Herz werde verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben, und 7 Zeiten sollen über ihn vergehen. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Spruch, und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache, auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wenn er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Diesen Traum habe ich dem König Nebukadnezar, habe ich der König Nebukadnezar gesehen. Und du, Belshazzar, sage seine Deutung, da alle Weisen meines Königreichs mir die Deutung nicht kundzutun vermögen. Du aber vermagst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da entsetzte sich Daniel, dessen Name Belshazzar ist, eine Zeit lang, und seine Gedanken ängstigten ihn. Der König hob an und sagte, Belshazzar, der Traum und seine Deutung ängstige dich nicht? Belshazzar antwortete und sagte, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark wurde, dessen Höhe an den Himmel reichte, und der über die ganze Erde hin gesehen wurde, und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an welchem Nahrung war für alle, und an welchem die Tiere des Feldes wohnten, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels sich aufhielten. Das bist du, König, der du groß und stark geworden bist, und deine Größe wuchs und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis an das Ende der Erde. Merkt ihr hier, die Sprache ist ein bisschen so bildhaft, oder? Deine Größe wuchs und reichte bis an den Himmel. Das ist typisch bildhafte Sprache. Und seine Herrschaft bis an das Ende der Erde. Deine Herrschaft. Vers 20. Und als der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herniedersteigen sah, der sagte, haut den Baum um und verderbt ihn, doch sein Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in Fesseln und Eisen und Erz, im Gras des Feldes und auf dem Tau des Himmels werde er benetzt, und er habe sein Teil mit den Tieren des Feldes bis 7 Zeiten über ihn vergehen. Das ist die Deutung, König. Und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir grünes Gewächs zu essen geben, wie den Rindern, um dich vom Tau des Himmels benetzt werden zu lassen. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, den Wurzelschluck des Baumes zu lassen, das bedeutet, dein Königtum wird dir wieder werden, sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen. Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Verschuldungen durch Barmherzigkeit gegen Gebeugte, also gegen die Armen, wenn deine Wohlfahrt Dauer haben soll. Es ist interessant, 4-mal sagt er, 4-mal lesen wir das hier, bis du erkennst, dass der Höchste das Königtum der Menschen, über das Königtum der Menschen herrscht. In Kapitel 3, Vers 33, in 4, 14, in 4, 22, in Vers 23. Insgesamt sind 7 Aussagen über die Herrschaft Gottes, die hier gemacht werden. Vers 25, alles das kam über den König Nebukadnezar. Nach Verlauf von 12 Monaten. Also Gott hat ihm ein Jahr lang Zeit gegeben. Das zeigt, dass Gott hier auch den Nebukadnezar Zeit gibt. Gott ist oft sehr geduldig. Und bitte, Gott, man könnte sagen, wieso kümmert sich Gott überhaupt um den Nebukadnezar? Das ist ein heidnischer König, was soll das? Gott kümmert sich doch um sein Volk, Israel. Nein, Gott kümmert sich um alle Menschen. Und Gott kümmert sich sehr um die Könige. Die Menschen, denen er die Vollmacht gegeben hat, einen ganzen Staat zu leiten, die sind ihm wichtig. Das soll uns auch klar sein. Wir sollen nicht nur schimpfen über die Merkel, wir sollen auch beten dafür. Ja. Nach Verlauf von 12 Monaten wandelt er umher auf dem königlichen Palast zu Babel. Und der König hob an und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Gott hat ihn 3-mal gewarnt. In Kapitel 2 hat er ihn gewarnt. habe ihm gezeigt, dass sein Königtum ein Ende hat. Kapitel 3 hat er eine klare Botschaft bekommen. Hier in Kapitel 4 hat er ihn gewarnt durch den Traum. Gott hat ihn ganz klar gewarnt. Nebukadnezar macht hier zwei Fehler. Schau doch mal in Vers 27. Gerade steht in einem Vers gerade seine beiden Fehler. Der erste Fehler: durch die Stärke meiner Macht. Der zweite Fehler: für meine Herrlichkeit. Was ist der Fehler? Ich habe das alles gemacht durch die Stärke meiner Macht. Die Quelle meiner Errungenschaften bin ich. Erster Fehler. Er glaubte, er sei die Quelle seiner Macht und seiner Errungenschaften. Zweiter Fehler: für meine Herrlichkeit. Er lebte für seine eigene Ehre. Er meinte, er ist das Ziel seiner Fähigkeiten. Der Mensch meint, er wäre die Quelle und er wäre das Ziel. Das sind gerade zwei Fehler. Der Mensch ist nicht die Quelle, sondern Gott ist die Quelle, und das Ziel ist nicht der Mensch, sondern Gott. Herrliche Stadt, Babylon, in Sachen von Kunst, führend, Architektur, an der Spitze, Mathematik, höchste Ziele erreicht, Astronomie, Medizin, fantastische Leistungen, großartige Bauten, Weltwunder, die Gärten der Semiramis. Das Babylon ging ein in die Geschichte, das ist eins der großen Weltwunder. Auf wessen Kosten wurde das gebaut? Das habe ich gebaut, sagt er. Und wer hat das gebaut? Die Gebeugten, die Armen haben es gebaut. Und was war seine Haltung den Armen gegenüber gewesen? Ausbeuten. In Vers 24 lasen wir: brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Verschuldungen durch Barmherzigkeit gegen die Armen, gegen die Elenden, gegen die Gebeugten. Er war sorglos und reich und wurde stolz in diese ganzen Sachen und hat es unterlassen, sich zu kümmern um sein Volk, die Elenden seines Volkes. Nun Vers 28. Kommt das Gerichtswort. Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab: dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir grünes Gewächs zu essen geben, wie den Rindern. Und es werden 7 Zeiten über dir vergehen. 7 Zeiten, nicht 7 Monate, nicht 7 Wochen, nicht 7 Tage. In 7 Monaten können die Haare nicht so lang wachsen, wie sie bei ihm gewachsen sind, und die Fingernägel auch nicht. Aber in 7 Jahren können die sehr wohl so wachsen, dass sie wie Adelsfedern werden. In 7 Jahren. Und das sind hier 7 Jahre, die 7 Zeiten. Also er gibt den höchsten Herrscher der Welt den Tieren preis, weil dieser Mensch unvernünftig und töricht geworden war wie ein Tier. Es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Das ist die Lektion, die er lernen sollte, die Gott ihm beibringen möchte. Nebukadnezar, du kannst nur dann herrschen, wenn ich will, und nur so lange, wie ich will, und nur über wen ich will. Und nicht du bist die Quelle deiner Errungenschaften und nicht du bist das Ziel deiner Fähigkeiten. Du hättest keine Vollmacht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Es ist wichtig, dass wir daran denken, wie war das eigentlich in 1. Mose Kapitel 1? Was war das Ziel Gottes mit den Menschen? Was sollte der Mensch werden?
Herrscher.
Herrscher. Ja, ein Priesterkönig. Priesterkönig, herrschen und dienen. Herrschen und dienen. Das sind beide Begriffe, die, das heißt, du sollst den Acker oder den Garten bebauen und bewahren. Bebauen, und da steht im Hebräischen das Wort für dienen. Aber das ist nicht das normale Wort für dienen, sondern das priesterliche Dienen. Das heißt, der Garten soll bedient werden, wie ein Priester das Heiligtum bedient. Das ist das Wort, das hier verwendet wird. Und herrschen. Herrschen und dienen. Ein Priesterkönig. Gott hat den Menschen geschaffen als Priesterkönig. Ja? Herrschen über alle Geschöpfe, die Gott geschaffen hat, als Stellvertreter Gottes auf Erden. Du kannst aber nur herrschen, wenn du es mit Gott tust. Und das musste Adam ja lernen. Als Stellvertreter Gottes, als erster Weltherrscher. Wie soll er herrschen? Nun, er soll Gott darstellen. Deshalb hat Gott gesagt, nachdem er die ganze Schöpfung fertig gemacht hatte, hat Gott gesagt, so, jetzt nachdem alles fertig ist, jetzt mache ich ein Bild von mir selber und stelle das mitten drauf auf die Schöpfung. Das Bild hieß Adam. Das war das Bild von Gott. Ein Bild von Gott hat er gemacht. Und dieses Bild von Gott sollte zeigen, wer Gott ist. Das heißt, dieser kleine Adam da sollte eigentlich Gott darstellen. Als Herrscher, als Priesterkönig, als Herrscher und als Diener. Nicht als Sklave, als Herrscher und als Priester, priesterlich Dienender, sollte er da herrschen. Und er sollte sich vermehren, dass man lauter Bilder Gottes sieht, im ganzen Garten, alles voll von Bild Gottes. Füllt die ganze Erde, sagt er, nicht nur den Garten, füllt die Erde. Der Garten soll also vergrößert werden. Bis die ganze Erde ein Garten ist. Das wäre der Sinn gewesen. Hier hat Gott einen Herrscher hingestellt und er sollte herrschen im Auftrag Gottes. Er hat es nicht gemacht. Jeder König übrigens, jeder König hat diesen Auftrag. Jeder Bundespräsident, jeder Herrscher über irgendein Land ist von Gott dorthin gestellt. Ja, klar.
Dieses, habe ich gerade eben verloren, also die Zeitangabe.
Sieben.
Als das Gerichtswort erscheint. Im selben Augenblick. Da wollte ich hin. Haben wir das so zu verstehen, wie die Aussagen bis ans Ende der Erde? Oder ist das wirklich eine Zeitangabe im Hebräischen oder jetzt in diesem Fall wahrscheinlich im Aramäischen, das wirklich einen Zeitpunkt aussagt, wie wir es so kennen, dass du meintest, dass die Zeit erfüllt war? Ist das wirklich so sofort passiert?
Naja, es kam ja, das Gerichtswort kam ja gerade jetzt, nach 12 Monaten. 12 Monate vorher hat Gott es vorausgesagt. Und jetzt kommt das Wort. Jetzt wird das Gericht angesagt, und nachdem das Gericht angesagt ist, wurde es gerade ausgeführt. Ich weiß nicht genau, wo das Problem oder wo die.
Nein, mein verstehendes Problem ist nur, ist das eine Zeitangabe, die ich auch so verstehen kann, wenn ich das im Deutschen übersetzen würde mit plötzlich, also sofort? Oder ist das eine Zeitangabe, die dann aussagt, nachdem das Gerichtswort erschallt ist, dass es dann, sage ich mal, im Verlauf von einer Woche passiert ist? Weil es ist ja nach sofort in Aktion getreten, aber es hat sich dann schon. Ich wusste jetzt nicht genau, ich habe danach gefragt, wie das eventuell im Urtext ist. Wie ist es angegeben?
Also, ich habe jetzt da einfach in demselben Augenblick, dachte ich immer, heißt in demselben Augenblick. Zu derselben Stunde hast du bei euch. Okay, also schau mal nach. Also das Wort heißt ein kurzer Moment, eine kurze Zeit.
Also dann würde es nicht plötzlich übersetzen.
Aber Moment ist eine gute Übersetzung, in demselben Moment. Moment ist ja eine kurze Zeit, oder? In demselben Moment. Vielleicht ein paar Sekunden später oder ein paar Minuten später, das wissen wir nicht. Vers 30. Also gut, also ich denke, es ist kein Problem. Noch einen kurzen Gedanke bitte. Gott beschenkt den Menschen mit Herrschaft, mit einer Krone. Und das Hauptziel ist immer Gott selber. Der Mensch lebt für Gott. Dass der Mensch sich dabei freut, für Gott da zu sein, ist ein Nebenprodukt. Dass er auch Ehre manchmal bekommt, wenn er für Gott da ist, ist ein Nebenprodukt. Aber das Nebenprodukt darf nie zum Hauptprodukt werden. Das Nebenprodukt unseres Dienstes darf nicht zum Ziel werden. Das ist nicht das Ziel, dass wir geehrt werden. Das ist nicht das Ziel, dass wir groß werden. Ja. Also jedenfalls hat er vieles erkannt, aber hat es vielleicht nicht richtig dann umgesetzt. Also im Augenblick, in dem Moment, wurde er überwältigt, war er überwältigt. Und dann kommt, wie das Leben so ist, oder? Dann kommt wieder alles andere zurück. Das der normale Lauf des Lebens. Und dann hat er, und mit der Zeit hat er eigentlich wieder vergessen. Es war eine gewisse Hinkehr zu Gott da. Er erkannte, dass der Gott von Daniel der richtige Gott ist. Aber es war nicht so durchgreifend bei ihm offensichtlich. Er blieb dennoch dieser gleiche Nebukadnezar, der vorher war, nämlich ein stolzer Mensch, der sich selbst zum Ziel hat. Ja, jedenfalls wird hier das Gericht vollzogen, wurde das Wort vollzogen im selben Augenblick. Vers 30, und er wurde von den Menschen ausgestoßen und er aß grünes Gewächs wie die Rinder und sein Leib wurde benetzt von den Tau des Himmels bis sein Haar wuchs wie Adlerfedern. Also das Gericht war, dass er krank wurde, geisteskrank, und die Menschen haben ihm dann verstoßen. Also nicht mehr so klar, was macht man mit einem Wahnsinnigen? Diese vorübergehende Geisteskrankheit des Nebukadnezar nennt man eine Lykantropie. Man hat die Wahnvorstellung, man sei ein Tier. Lykos ist, glaube ich, ein wildes Tier. Es handelt sich um eine Art krankhafte Verirrung. Berossus, ein babylonischer Priester des 3. Jahrhunderts vor Christus, schreibt, dass Nebukadnezar nach 43 Jahren Regierungszeit plötzlich von einer Krankheit befallen wurde. Nun, ob die Zahl stimmt, das zweifle ich. Aber er muss schon lange Zeit regiert haben. Dann wurde er plötzlich von einer Krankheit befallen. In dem Werk Contra Appionem steht das. Eusebius im 4. Jahrhundert nach Christus führt Zitate von Abydenus an, in denen es heißt, dass Nebukadnezar in seinen späteren Jahren von einem anderen Dämon besessen oder anderen Gott besessen gewesen sei, der später sofort dann verschwunden wäre. Also beide sagen, dass etwas geschehen ist mit dem Nebukadnezar, geisteskrank. Es gibt ja 4 Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Erster Unterschied, Tiere können nicht denken. Ja. Sie sind also töricht, steht in der Bibel übrigens. 2. Petrus 2, Vers 12. Und Tiere sind unvernünftige. Unvernünftige Tiere heißt es hier. Judas 10. Wie unvernünftige Tiere verstehen sie von nichts von Natur aus. Also Tiere können nicht denken. Zweitens, weil sie nicht denken können, können sie nicht sprechen. Tiere können nicht sprechen, können sie deshalb auch nicht beten. Jemand hat mal gesagt, Tiere sprechen nichts, weil sie nichts zu sagen haben. Das ist schon gut gesagt. Wenn man nicht denkt, dann hat man nichts zu sagen. Das soll man sich auch merken. Drittens, Tiere schauen normalerweise auf den Boden und haben keinen aufrechten Gang. Also sie schauen nicht auf zu Gott. Das ist der dritte. Gott hat die Tiere eigentlich so gemacht, dass sie normalerweise in der normalen Haltung auf den Boden schauen, nach unten. Der Mensch nicht. Der Mensch schaut nicht normalerweise nicht nach unten, schaut normalerweise eher nach oben. Viertens, Tiere haben kein moralisches Empfinden. Sie haben kein Gewissen. Also der Löwe, der einen Menschen aufgefressen hat, der macht sich nicht ein schlechtes Gewissen darüber dann. Ja. Und hier haben wir also einen Menschen, der zu einem Tier wird. Er denkt nicht mehr, er kann nicht mehr sprechen, er schaut auf den Boden, betet also auch nicht mehr und hat kein moralisches Empfinden. Er lebt bei den Tieren. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel. Interessant, oder? Ich erhob meine Augen zum Himmel. Das, was die Tiere nicht tun. Das macht er jetzt. Als Tier schaut man auf den Boden. Jetzt erhebt er die Augen zu Gott. Gott wirkt an ihm offensichtlich. Gott gibt ihm die Gelegenheit. Und er tut Buße. Da heißt es hier, mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Königreich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Also, jetzt kommt er wirklich dazu, Gott zu ehren, als den Gott, dem die Ehre gebührt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Königreich ewig währt. Das wird ja hier nochmals betont, dass Gottes Herrschaft ewig ist. Gottes Königtum, Königreich. Und alle Bewohner der Erde werden nichts geachtet. Nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Also Gott tut alles, was er tut, nach seinem Willen. Und was will er? Er will Gutes. Da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand wieder und zur Ehre meines Königtums kamen meine Herrlichkeit und mein Glanz mir wieder und meine Räte und meine Gewaltigen suchten mich auf und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, denn all seine Taten sind Wahrheit und seine Wege Recht. Und die in Hochmut wandeln, die vermag er zu erniedrigen. Also es ist jetzt eine echte Bekehrung. Nebukadnezar bekehrt sich. Zudem demütigt sich, tut Buße, kehrt zu diesem israelitischen Gott. Den Demütigen gibt der Herr Gnade. Es lernt er also eine niedrige Gesinnung. Und lernt zu regieren. Allerdings, bald danach muss er wohl gestorben sein, denn es muss wohl ziemlich am Ende seines Lebens gewesen sein, die ganze Geschichte. So wie die Geschichtsschreiber sagen, soll das gegen Ende seines Lebens gewesen sein. Jedenfalls, soweit hier die Geschichte von Nebukadnezar. Sind dazu Fragen zu Kapitel 3 und Kapitel 4? Wir haben jetzt schon einige Fragen, waren schon da, aber ich habe jetzt auch zu wenig Zeit gegeben für Fragen. Ich bin ein bisschen schnell drüber gegangen jetzt über diese Kapitel. Kapitel 5 passt noch sehr, sehr gut jetzt hier hinzu. Kapitel 4 und 5 gehören ja zusammen, haben wir schon festgestellt. Da haben wir jetzt die Geschichte von Belsazar. Der frechste babylonische König in Kapitel 1 lasen wir von Menschen, die bereit waren, keine auf Wein zu verzichten, kein Wein und kein festliches Essen zu sich nehmen wollten. Hier fließt viel Wein und viel Essen. Kapitel 5. In Kapitel 1 war dieser Aschpenas, der hatte Angst vor dem König. Und er fürchtete sich, dass sich das Gesicht Daniels verändern würde, wenn er ihnen nichts zu essen gibt. Hier in Kapitel 5, da ist es der König, der sich fürchtet und sein Gesicht verändert sich. Und er meinte, er wäre von höchstem Wert, dieser König. In Kapitel 1 ist es der Daniel, der die Schrift der Chaldeer lernt. Er lernt sie zu lesen, zu schreiben. In Kapitel 5 kann der König die Schrift seiner eigenen Muttersprache nicht entziffern, die an der Wand erscheint, weil sie zweideutig ist. Und Daniel kommt und liest ihm und deutet ihm die Schrift. Schauen wir uns dieses Kapitel ein bisschen an. Zuerst mal Vers 1, der König Belsatzar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl. Wer war dieser Belsatzar? Das heißt ja, der Sohn des Nebukadnezar, es kommt mehrmals vor, Nebukadnezar, dein Vater, aber das war nicht der Vater, es muss wohl der Großvater gewesen sein. Denn das geht sich zeitlich nicht ganz aus. Und auch von der Geschichtsschreibung her, der Sohn, der Nachfolger des Nebukadnezar war nicht Belsatzar, sondern Nabonidus. Nabonid war der Schwiegersohn des Belsatzar. Des Nebukadnezar. Nebukadnezar hatte eine Tochter, verheiratet seine Tochter mit Nabonid. Nabonid wurde König. Aber Nabonid war 10 Jahre lang auf Kriegszügen in Arabia. Und er kehrte davon nicht zurück, nicht vor dem Fall Babels zurück. Das heißt, er war auf Kriegszügen und war nicht vor 539 vor Christus zurückgekommen. In dieser Zeit übernahm Belsatzar, sein Sohn, die Regierungsgeschäfte des Vaters. Also der Belsatzar war der Sohn des Nabonidus. Und die Tochter des Nebukadnezar war die Mutter von Belsatzar. Also war der Belsatzar war der Enkel, das Enkelkind von Nebukadnezar, nicht der Sohn. Der Enkelsohn. Aber das ist eigentlich kein Problem, denn in der Bibel kann ein Enkelsohn auch Sohn genannt werden. Das ist eigentlich üblich. Also Belsatzar übernimmt die Regierungsgeschäfte des Nabonidus. Nabonid ist im Ausland, kämpft gegen irgendwelche Feinde in Arabia. Und dieser König Belsatzar machte seinen 1000 Gewaltigen ein großes Mahl. Der Thronsaal in der Südburg wurde ausgegraben, 52 Meter lang, 17 Meter breit, also ein schönes großes Sälchen für damalige Zeit, 20 Meter hoch. Und er trank Wein vor den 1000. Belsatzar befahl, als der Wein ihm schmeckte, dass man die goldenen und die silbernen Gefäße herbeibrächte, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, auf das der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tränken. Dann brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes zu Jerusalem weggenommen hatte, und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter von Gold und Silber, von Erz und Eisen und Holz und Stein. Also der Vater hatte noch frevelerisch gehandelt, indem er diese Gefäße weggenommen hat. Aber dieser handelt viel frevelerischer, indem er diese Gefäße nimmt und daraus trinkt. Er nimmt sie für weltliche Sachen und rühmt noch seine eigenen Götzen dazu. Das heißt, er zeigt, mit anderen Worten, er zeigt den Leuten, wer er ist. Er möchte ihnen zeigen, von welchen Wert Belsatzar hat. Schau, ich trinke aus den goldenen Gefäßen Gottes, des Gottes Israels. Ich bin von größerem Wert als Gott, sagt er damit. Ich habe mehr Wert als Gott. Und seine Gefäße, diese Gefäße dieses Gottes, müssen mir dienen, sagt er. Vers 5, in demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor. Die Finger der Hand eines Menschen, es wird hier betont, es sind Menschenfinger. Später lesen wir von einem Menschensohn, Daniel Kapitel 7. Jedenfalls kamen die hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes, und der König sah die Hand, die schrieb, da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken ängstigten ihn, und die Bänder seiner Hüften lösten sich und seine Knie schlugen aneinander. Also das muss schon geklappert haben hier. Er konnte die Schrift nicht verstehen, aber er ahnt, das bedeutet Schlimmes. Ja, das Urteil steht schwarz auf weiß an der Wand. Ob schwarz, weiß ich nicht. Vielleicht auch blau auf weiß. Das Urteil ist geschrieben. Ja, wir kennen die Geschichte, aber es ist, ich lese doch noch. Der Vers 7, der König rief mit Macht, dass man die Beschwörer, die Chaldeer, die Wahrsager hereinbringe. Und der König hob an und sagte zu den Weisen von Babel, jeder, der diese Schrift lesen und ihre Deutung mir kundtun wird, der soll mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um seinen Hals, und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Dann kamen alle Weisen des Königs herbei, aber sie vermochten nicht die Schrift zu lesen, noch die Deutung derselben dem König kundzutun. Da geriet der König Belsazar in große Angst, und seine Gesichtsfarbe veränderte sich an ihm, und seine Gewaltigen wurden bestürzt. Infolge der Worte des Königs und seiner Gewaltigen trat die Königin in das Haus des Gelages. Die Königin ist hier wohl die Königin Mutter. Das ist also die Tochter von Nebukadnezar. Die Königin in das Haus des Gelages. Der König hob an und sagte, König, lebe ewiglich. Lass deine Gedanken dich nicht ängstigen und deine Gesichtsfarbe sich nicht verändern. Es ist ein Mann in deinem Königreich, in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung und Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Und der König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn zum Obersten der Gelehrten, der Beschwörer, der Chaldeer und der Wahrsager erhoben. Ja, dein Vater, o König. Vers 12, ganz allein deshalb, weil ein überragender Geist und Kenntnis und Verstand gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erläuterung von Rätseln, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten, nämlich bei Daniel, dem König, dessen Namen Belshazzar, bei Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gegeben hat. So werde nun Daniel gerufen, der wird die Deutung kundtun. Da wurde Daniel vor den König geführt, der König hob an und sagte zu Daniel, bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir ist und dass Erleuchtung und Verstand und überragende Weisheit bei dir gefunden werden. Und nun sind die Weisen, die Beschwörer, von mich geführt worden, damit sie die Schrift lesen und ihre Deutung mir mitteilten. Aber sie waren nicht imstande, die Deutung der Sache kundzutun. Die Schrift zu lesen, waren sie vielleicht schon imstande gewesen, diese Leute, aber die Deutung kundzutun, das konnten sie nicht. Es geht darum, dass sie nicht entziffern konnten, was bedeuten diese Buchstaben. Da waren ein paar Buchstaben und die konnten mit den Buchstaben nichts anfangen. Das ist das Problem. Vers 16. Ich habe von dir gehört, dass du Deutung zu geben und Knoten zu lösen vermagst. Nun, wenn du diese Schrift zu lesen und ihre Deutung mir mitzuteilen vermagst, sollst du mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um deinen Hals, und du sollst als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sagte vor dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und deine Geschenke gib einem anderen. Jedoch werde ich die Schrift dem König lesen und die Deutung ihm kundtun. Also lesen heißt hier, die Buchstaben, die da stehen, so lesen, dass sie was bedeuten, dass sie Sinn ergeben. Also offensichtlich waren das Buchstaben, die hier standen, Abkürzungen wohl, mit denen die nichts anfangen konnten. Deshalb lesen und dann erklären. Beides musste man. Jetzt bräuchte man dann, glaube ich, die Folie, den Beamer doch noch. Wenn denn jemand... Drücke mal auf den Knopf. Dann kann ich das ein bisschen zeigen, wie das ist mit dieser Schrift, wie das vielleicht ausgeschaut hat. Moment, schauen wir gerade. Wir haben noch Zeit, ist kein Problem. Also hier, lesen wir inzwischen hier weiter. Vers, wo waren wir? Bitte? Vers 18. Was interessant ist, bevor ihm jetzt aber diese Sache kundtun wird, bevor er praktisch das Gerichtsurteil hören wird, bekommt er noch einige Erläuterungen. Das ist hier so schön, wie Daniel das macht. Dieser König wird jetzt mit der Wahrheit konfrontiert. Das ist die Gelegenheit, diesem König zu sagen, wie Gott über ihn denkt. Du König, Gott, der Höchste, interessant, wie er den Gott nennt, Gott, der Höchste, hat Nebukadnezar, deinem Vater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen hatte, bebten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Wen er wollte, tötete er, und wen er wollte, ließ er leben, und wen er wollte, erhob er, und wen er wollte, erniedrigte er. Aber als sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit sich verstockte, wurde er von seinem königlichen Throne gestürzt und man nahm ihm seine Würde und er wurde von den Menschensöhnen ausgestoßen und sein Herz wurde dem der Tiere gleich und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm grünes Gewächs zu essen wie den Rindern und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestellt, wen er will. Und du, Belsatzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du dieses alles gewusst hast. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter von Silber und Gold, von Erz, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht wahrnehmen, aber den Gott, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift aufgezeichnet. Jetzt bekommt er ein Gerichtsurteil. Zuerst wird ihm gezeigt, Belsatzar, du hast genau die gleichen Voraussetzungen des Vaters gehabt und du hast alles gewusst, was deinem Vater, in dem Fall Nebukadnezar, deinem Großvater, was dem geschehen ist. Du hast alles das gewusst. Und du hast das Gegenteil von dem gemacht, wie dein Vater, dein Großvater. Du hast dich nicht gedemütigt, du hast stattdessen Gottes Gefäße genommen und hast Gott entehrt. Vers 25, und das ist die Schrift, die gezeichnet worden ist. Mene, Mene, Tekel, aha, das ist irgendwie nicht, geht jetzt gar nicht. Moment, ich muss da raus. Nein. Das will er noch nicht. Jetzt. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und wahrscheinlich waren es nur die Buchstaben, die zu lesen waren. Das heißt also nur diese. Jetzt bin ich, Entschuldigung. Mene, Mene, Tekel, Upharsin oder Peres. Was er hier gesehen hat, war M. Wir würden so sagen, ein Eurozeichen, ein Centzeichen und ein 50er, die habt kein 50er, aber die Schweizer haben 50er, ein 50er Zeichen. Also, das, was er gesehen hat, das waren Geldwerte. Mene ist die Mine auf Babylonisch. Die Mine ist eine ist so viel wert wie 50 Schekel. Das ist ein großer Wert, großer Geldwert. Nochmals eine Mine, also nochmals 50 Schekel. Dann ein Schekel ist der kleinere Geldwert und dann ein halber Schekel. Und das sollen wir jetzt entziffern. Was soll das bedeuten? Das heißt, die Schwierigkeit bestand in den Doppelsinn der Wörter, die Doppeldeutigkeit. Also ein Orakelspruch, ein Rätselspruch. Und die Frage ist jetzt, also nicht nur, dass man es lesen kann, die Abkürzung nämlich verstehen, diese Geldsprache, sondern auch die Botschaft, die dahinter steckt, erklären kann. Das ist die Schwierigkeit. Bitte?
Wie ist es eigentlich im 25. Vers steht ja nicht Peres. Ist es ja nur bei der Ausbildung?
Ja, Upharsin. Upharsin, oder? Ist U heißt U ist und. Upharsin ist die Mehrzahl, ist ein Mehrzahlwort von Peres. Farsin, Peres, Farsin. In ist das aramäische Pluralzeichen. Im Hebräischen ist es im und im Babylonischen ist es in. Peres, Parsin. Und das dritte hat, ja, jetzt haben aber all diese Zeichen haben eine Doppeldeutigkeit. Das heißt, Mene heißt ja ursprünglich zählen, weil ja das Geld, das man zählt, oder wenn man das Geld zählt, diese Mine, also hat man 50 runtergezählt, dann ist es eine Mine, ja, gezählt. Das heißt, das Wort einerseits Mine, also ein Geldwert, andererseits heißt es aber auch gezählt. Das Wort Tekel ist der hebräische Shekel, und der Shekel ist ein Gewichts, also ein Gewichtsstein, also gewogen. Heißt aber auch, kann man auch verwenden für das Wort wiegen. Also nicht nur das Geld, den Geldwert, sondern auch wiegen kann das bedeuten. Und bei Peres liegt die Doppeldeutigkeit darin, dass es nicht nur das Wort halb heißt, sondern dass es auch zufällig das gleiche Wort in der Mehrzahl, die Perser, heißt. Parsin. Und jetzt also die, wenn wir das jetzt so, wenn ich das jetzt so aufschreiben darf, Mene, Mene, Tekel, Pares oder Peres, Uparsin. Ja. Also gezählt, gezählt, gewogen, und dieses Wort halb kann, heißt einfach geteilt. Also gezählt, gezählt, gewogen und geteilt, nämlich auseinandergeschnitten. Oder, wenn man das andere Wort nimmt, Perser, dann kann es heißen, und den Persern. Also die Schwierigkeit liegt in der Doppelbedeutung der Wörter. Und jetzt soll man das da herausfinden, was das bedeuten soll. Aber was Daniel tut, ist, er nimmt diese Geldwerte und nimmt die normale Bedeutung des Wortes, setzt also statt den Geldwert die normale Bedeutung des Wortes und sagt, gezählt, gezählt sind deine Tage, König. Gewogen sind deine Taten. Und in Stücke zerteilt oder unter den Persern, da nimmt er das zweite, das ist das, was jetzt kommt. Das ist das Gericht, was daraus folgt. Nachdem Gott deine Tage gezählt hat und deine Taten gewogen hat, hat er dich jetzt den Persern gegeben. Man könnte auch sagen, er hat dich in Stücke zerteilt. Ich weiß nicht, ob er das meinte, aber er sagt, und er hat dich den Persern gegeben. Ja? Also in dem Sinne sind diese wird das Rätsel aufgelöst. Ich habe hier notiert, man konnte die Buchstaben wahrscheinlich schon klar sehen, aber nicht lesen. Das heißt, sie ergaben keinen Sinn. Die Buchstaben waren wohl die üblichen Abkürzungen für die Geldeinheiten der Babylonier. Ein gewisser Ausleger namens Alt nimmt an, dass die Schrift tatsächlich aus den oben genannten vier Gewichtsbezeichnungen bestand, die nach damaligem Gebrauch abgekürzt, das heißt nur mit ihren Anfangsbuchstaben hintereinander geschrieben wurden. Das macht die Ratlosigkeit der Weisen verständlich, die die Schrift nicht lesen konnten, weil sie wohl vollständige Wörter erwarteten. Daniel liest nun zuerst richtig die Gewichtsbezeichnungen, die er dann bei der Deutung im Sinn der Wortstämme, aus denen sie abgeleitet sind, in vollständige Sätze eingefügt hat. Und damit hat er die Deutung. Also, das ist die Deutung der Sache. Gezählt, Mene, hat Gott die Tage, hat Gott dein Königtum? Und ihm ein Ende gemacht. Gezählt, also abgeschlossen, fertig. Da macht man die Kasse zu. Ja. Die Zeit ist abgeschlossen. Tekel, gewogen bist du auf der Waage und zu leicht gefunden. Denk mal dran, das Thema ist immer noch Wert. Wie viel hat der König Wert? Und der König wollte den Leuten zeigen, dass er mehr Wert hat als Gott. Ich habe allen Wert und Gott hat keinen Wert. Und jetzt sagt Gott zu ihm, lieber Freund, es ist umgekehrt. Ich habe allen Wert und du keinen. Du bist auf der Waage, man stellt dich drauf und die Waage bleibt. Du bist wie ein Federgewicht. Es ist kein Gewicht, kein Wert. Erstes Samuel 2, Vers 3. Ein Gott des Wissens ist der Herr. Von ihm werden die Handlungen gewogen. Das erste Samuel 2, Vers 3. Hiob 31, Vers 6. Gott wäge mich auf rechter Waage. Oder Psalm 62, Vers 10. Nichtigkeit sind die Menschensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor. Sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Dieser Vergleich, dass der Mensch wenig wert ist oder gar nichts wert ist ohne Gott, das kommt öfters vor in der Bibel. Vers 28. Peres, das heißt zerteilt, zerstückelt. Zerteilt wird dein Königreich und den Medern und Persern gegeben. Parsin. Peres, Daniel verwendet in der Interpretation die Einzahl des Wortes und er interpretiert es entsprechend, zerschlagen, zerteilt, in Stücke zerhauen, das heißt das Königreich auflösen. Dabei hebt er neben der Normalbedeutung des Wortes Paras noch die Anspielung auf die Perser heraus und den Persern gegeben. Ja. Gut. Vers 29. Dann befahl Belsazar und man bekleidete Daniel mit Purpur und mit einer goldenen Kette um seinen Hals und man rief über ihn aus, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. Wieso der dritte? Tja, der erste Herrscher war ja Nabonidus, der zweite war Belshazzar und der dritte ist Daniel. Nabonidus war ja im Ausland, der dritte Herrscher. Vers 30, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Chaldäer, getötet. Alle diese Kapitel, Kapitel 1 bis 5, handeln von Wert. Gottes goldene Gefäße in Kapitel 1 zeigen Gottes Wert. Das goldene Haupt in Kapitel 2 zeigt den Wert dieses Königs. Gott hat ihm einen Wert gegeben, aber er dauert nicht lange. Das goldene Standbild, der König meint, er hätte einen wichtigen Wert, der ewig bleibt. Und er wird eines Besseren belehrt. Die herrliche Stadt Babel in Kapitel 4, aus Gold gebaut oder mit viel Gold gebaut und Silber, viel Wert. Und hier in Kapitel 5 die goldenen Gefäße. Es geht um eine Waage. Die Schrift an der Wand spricht von einer Waage. Und da wird jetzt das Geld gewogen. Welches Gewicht hast du in Gottes Augen? Nichts, sagt Gott. Du bist eine moralische Feder, Belsazar. Du bist zu leicht gefunden. Und während er sein Bankett hatte, hatten die Perser die Stadt umzingelt. In dieser gleichen Nacht. Den Fluss Euphrat hatten sie umgeleitet und dann stand das Bachbett. Durch das Bachbett konnten einige Soldaten dann endlich durch in die Stadt hinein, denn man konnte die Stadt sonst nicht einnehmen, weil die war so gut befestigt. Und da waren die dann drinnen, die Soldaten, haben dann von innen die Tore geöffnet und die Heere standen draußen, sind die Heere rein und haben dann die Stadt überrumpelt.
Warum meinen Sie, dass das MM und T stand und nicht komplett ist?
Weil die nichts lesen konnten. Die konnten nur das ist kein Wort, oder? Die standen da vor einem Wort und konnten nicht lesen. Bis sie erkannten, das sind ja Geldzeichen oder Gewichtszeichen. Und dann konnten sie verstehen, klar. M. Mine. Shekel. Und halbe. Das ist für mich schon sehr ergreifend. Da hatte der König dieses Bankett. Die Perser haben die Stadt umzingelt. Und was war das Ende dieses Banketts an jenem Tag, an jenem Abend? Lauter Leichen. Lauter Leichen. Aber was steht am Tisch? Die goldenen, die silbernen Gefäße. Die stehen am Tisch. Die Gefäße Gottes, die stehen. Die Menschen liegen unterm Boden, im Blut. Das Zeugnis von dem Wert Gottes. Du hast den Höchsten abgelehnt, Belsazar. Der hat den absoluten Wert. Und du bist jetzt fortan nie mehr was wert. Es ist schrecklich, wenn Gott zu Menschen sagt, du bist nichts wert. Das sagt er dann, wenn der Mensch ausgespielt hat. Dann ist er nichts mehr wert. Ansonsten wäre es sehr viel wert. Gott hat den Menschen für die Ewigkeit geschaffen. Von höchstem Wert.
Hat der Finger oder die Hand in einer
Weise? Es gibt eine Stelle, ich muss gerade schauen. Der Finger Gottes schreibt das Gesetz. Der Finger Gottes schreibt im Alten Testament, heißt es, die Tafeln wurden mit dem Finger Gottes beschrieben. Da steht das Wort Finger. Also Gott hat einen Maßstab seiner Heiligkeit. Und der Maßstab seiner Heiligkeit ist das Gesetz Gottes. Und das war mit Finger geschrieben. Hier ist es der Finger, der das Urteil schreibt. Aber es ist ein Urteil nach einem Maßstab. Der Maßstab ist Gottes Heiligkeit. Vielleicht ist das die Verbindung. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Vermutung. Der Herr Jesus hat einmal mit dem Finger in den Sand geschrieben. Und da ging es um das Thema, soll das Gesetz durchgeführt werden oder nicht? Soll das Gesetz ausgeführt werden oder nicht? Und der Herr Jesus schreibt mit dem Finger in den Sand. Was er geschrieben hat, steht nicht da. Aber allein die Tatsache, dass er mit dem Finger in den Sand schreibt, erinnert an das, was Gott einmal mit dem Finger in den Sand geschrieben hat, den Ton geschrieben hat, oder? Und die Frage, die im Raum stand, war, soll das Gesetz ausgeführt werden oder nicht? Das Gesetz hat gesagt, Todesurteil über den Sünder. Und dann sagt der Herr Jesus, bitteschön, ihr seid ja die Leute, die richten. Aber bitte erinnert euch daran, es darf nur der richten, der selber nicht verurteilt ist. Deshalb müsst ihr jetzt schauen, seid ihr ohne Sünde? Wenn ihr ohne Sünde seid, dann dürft ihr die Richter spielen. Also bitteschön, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er erinnert sie aber an das Gesetz Gottes. Und Gott hat geschrieben. Und er hat einmal geschrieben. Und dann hat er sich aufgerichtet, der Herr Jesus, und hat gesagt, bitteschön, richtet. Wer ohne Sünde ist, der werfe den Stein. Dann geht er nochmal auf den Boden und schreibt nochmal in den Sand. Ein zweites Mal. Ja, wo haben wir das in der Bibel, dass Gott ein zweites Mal mit dem Finger schreibt?
Die Tafeln
hat ein zweites Mal geschrieben, nachdem was passiert war. Sie haben das Gesetz gebrochen, die Israeliten. Und Gott hat das, und dann war die Frage, soll das Gesetz ausgeführt werden? Gott hat gesagt, Mose, geh auf die Seite. Jetzt wird das Volk gerichtet. Und was macht Mose? Er plädiert auf die Barmherzigkeit Gottes, sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Sag ihm, du bist doch gnädig und barmherzig und gütig und von großer Güte und so weiter und du vergibst. Und Gott geht auf Mose ein und sagt, also gut, ich gebe euch eine zweite Chance. Jetzt schreibt er noch einmal das Gesetz, ein zweites Mal. Es gibt eine zweite Chance. Die Frage war also, soll das Gesetz ausgeführt werden? Damals beim goldenen Kalb wurde es nicht ausgeführt. Es gab Vergebung, Gott hat ihnen vergeben. Und da standen sie jetzt, diese Leute, und bitten den Herrn Jesus, die Pharisäer, und sagen, Herr Jesus, die muss jetzt gesteinigt werden. Und er sagt, ja, bitteschön. Also wenn das Gesetz ausgeführt werden soll, dann führt es aus. Aber es muss einer sein, der ohne Sünde ist. Und jetzt schreibt er ein zweites Mal, um ihn zu zeigen. Gott hat auch ein zweites Mal geschrieben. Vielleicht ist das ein Hinweis auf die Barmherzigkeit. Und dann sagt er zu der Frau, als niemand da war, geh hin, sündige nicht mehr. Hier ist es aber ein Schreiben Gottes an die Wand, ein Gerichtswort, aufgrund seiner Heiligkeit. Vielleicht, das sind jetzt nur Vermutungen, das können wir alles nicht, steht ja nicht im Text. Können wir nur ableiten, wenn es so ist. Ja, das ist Belsazar. Und dann kommt dieser Menschensohn, die Finger, hier sind es die Finger der Hand eines Menschen und in Kapitel 7 kommt dann der Menschensohn. Übrigens eine sehr, sehr schöne Stelle zum Evangelisieren. Die wurde auch schon viel ausgenutzt, diese Stelle in Daniel 5. Wie lange haben wir noch? Nur noch 4 Minuten. Das heißt, sind noch Fragen dazu zu diesem Kapitel 3, 4 und 5? Sind bekannte Kapitel
Da fällt nicht einmal diese Aussage der Geist der heiligen Götter in Daniel. Also eigentlich müsst du doch wissen, dass der heilige Gott glaubt.
Ja.
Das war so eine übliche Aussage.
Naja, es spricht ja nicht Daniel, es spricht ja der König. In dem Fall ist es die Tochter, oder? Mutter. Die Mutter. Dann, das heißt, die denken ja in ihren Schablonen der Religion, der viel Götter. Und die denken, Daniel, sein Gott ist einer von den vielen. Und der Geist der Götter, Der Daniel hat so einen Geist, wie die Götter einen Geist haben. Also der ist so weise, wie sie sich ihre Götter vorgestellt haben, dass sie weise sind.
Nebukadnezar sagt, die braucht auch vom gleichen
aus. Ja. Ja. Er hat also auch nicht, er glaubt also auch nicht, ursprünglich glaubt er nicht an einen einzigen Gott. Später dann erkannte er, dass es der Gott Daniels der wahre Gott ist. Das sagt er dann. Aber vorher nicht. Ich denke, es ist wohl so in dem Zusammenhang so zu verstehen, wie die Babylonier dachten, im Rahmen ihrer Religion.
Aber weil du die Weisheit noch einmal angesprochen hast, ja, das ist ein interessantes Bild, das sich dreimal widerspiegelt. Beim ersten Traum ringt Daniel so richtig intensiv mit seinen Freunden um die Erkenntnis. Beim zweiten Traum haben wir in 4,16 stehen, dass er nur ganz kurz starr wird und dann auch schon die Lösung hat. Und bei der dritten Geschichte ist die Lösung eigentlich sofort da. Er kommt dann gleich dahin. Da muss er jetzt nicht noch irgendwie sich zurückziehen, sondern
hat sofort Licht bekommen. Also, er hat gelernt und Gott, ich lerne daraus, dass Gott, manchmal lässt Gott uns warten und wir müssen flehen und ringen darum und manchmal gibt er uns auf einen Schlag das Licht, das wir brauchen.
Zu dieser Situation, wie alt ist dann Daniel schon? Der ist schon ziemlich
betagt. Na, jetzt hier in Kapitel 5 muss er schon ein mindestens 85, also 80 bis 85-jähriger Mann sein. Wenn wir rechnen, dass er 15 Jahre alt war, als er wegkam, dann die 70 Jahre dazu, dann haben wir 85. Nur, das war nicht ganz 70, es waren 67. Na, dann war er halt 83 oder so, oder 82. Ja. In Kapitel 6 ist er dann auch so alt. Das ist dann jetzt gleich ein nahtloser Übergang. Ah, übrigens, dass ich nicht vergesse, dieser Gedanke von der Verständigkeit kommt ja dann in Kapitel 11 noch einmal vor. Das heißt, Daniel und seine Freunde waren verständig in Kapitel 1. Er bekommt Weisheit in Kapitel 2. Er hat hier in Kapitel 4 hat er von Gott Weisheit bekommen und hier wieder von Gott Weisheit und Verständigkeit bekommen. Dieser Gedanke kommt vor in Kapitel 11, dass diejenigen, die ihren Gott kennen, die heißen die Verständigen. Diejenigen, die aus dem Volke, die aus dem Volk, die an Gott treu bleiben, bekommen den Titel, die Verständigen, in Vers, ich suche jetzt gerade den Vers, ich glaube, es ist in Kapitel 12 am Anfang, Vers 3, die Verständigen werden leuchten. Die Verständigen. Das ist genau dieser selbe Ausdruck. Also die Gläubigen bekommen diesen Titel, auch in Vers 10. Viele werden sich reinigen und weismachen, läutern, aber die Ehrfurchtslosen, die Frevler, werden frevelisch handeln und alle Frevler werden es nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Die Verständigen ist ein Markenzeichen der Heiligen, die treu an dem Herrn bleiben. Die wachsen an der Weisheit und an Einsicht und Verständigkeit und die anderen werden töricht. Also was Daniel im Kleinen ist, in den ersten Kapiteln, was bei Daniel mit seinen Freunden im Kleinen geschieht, das geschieht nachher in der Prophetie, in dem zweiten Teil, im Großen, bei dem Volk, bei dem treuen Volk Gottes in der Auseinandersetzung mit dem Feind, der das Gottesvolk vernichten will oder zerstören will. Ja. Ja.
Und hier im fünften Kapitel hat das ja eigentlich, kann man so sagen, durch den Heiligen Geist, oder? Sofort hat er schon gekriegt, aber.
Ja. Kapitel 2 musste ihm zuerst mal der Traum geoffenbart werden und die Deutung. Und Kapitel 4 bekommt er den Traum erzählt, aber er weiß dann gleich die Deutung. Hier bekommt er die Schrift, hat es wieder die Schrift und kriegt sofort Erleuchtung durch Gott, sodass er dahinter kommt und bekommt, also wird von Gott erleuchtet auf übernatürliche Weise. Das, ja, Gottes Geist hat ihm das Licht dazu gegeben, dass er das sofort erkennen konnte. Und er hat ihm auch die Weisheit gegeben, sofort das auch auszunutzen und dem König seine Schuld zuzusagen.
Das wäre. Ich meine, kann man das so sehen, dass es so wie heute vielleicht, dass wir durch den Heiligen Geist etwas verstehen und einem Neuen wird etwas dann zu sagen?
Die Parallelität ist so, dass der neutestamentliche Gläubige ist auch ein Geistgesalbter, nur dass er halt nicht direkte Inspiration kennt. Wir werden ja nicht direkt inspiriert, sondern indirekt. Das heißt, Gott schaltet unser Denken nicht aus. Er will, dass wir denken, aber er bringt dann Licht in unser Denken hinein, während wir nachdenken, während wir vergleichen, während wir über das Leben nachdenken. Wir sind nicht wie Maschinen, die man einfach anschaltet und dann jetzt läuft das Ganze, sondern wir sind wie ein Vater und ein Kind. Der Vater führt das Kind ein und das Kind lernt zu denken wie der Vater, aber es braucht eine Zeit lang. Mehr und mehr. Und so ist es, die neutestamentliche Beziehung zu Gott ist auch so. Wie ein Kind und ein Vater. Also nicht direkte Inspiration und auch nicht direkte Eingabe, mach das, tu das, tu das. Nein. Er will, dass wir selber draufkommen. Aber er gibt uns die Anleitung dorthin. Er gibt uns das Licht auf dem Weg dorthin. Und wir bitten ihn auch um Weisheit. Und wir bitten weiter. Und er gibt uns wieder mehr, ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. So wie unsere Kinder auch wachsen und lernen durch uns. Und so, also, das nimmt den Menschen viel mehr in die Verantwortung und in das Denken Gottes mit hinein. Das ist eine reifere Beziehung als die im Alten Testament, die wir heute haben, zu Gott.
Ja. So die Voraussetzung dann, die Kenntnis seines Willens, jetzt mal die Leitung durch den Geist,
ja.
So die Voraussetzung, das Wort zu
finden. Ja, aber die Leitung durch den Geist im Neuen Testament ist in den seltensten Fällen eine total direkte, übernatürliche, sondern die geht über das Denken des Menschen. Also Gott kommt ins Denken des Menschen hinein und leitet ihn dann auf diese Weise, sodass er richtig denkt und dann die richtige Entscheidung trifft. Wir haben das nicht so im Alten Testament. Gott spricht im Neuen Testament das Denken des Menschen an. Das steht ja übrigens auch in Hebräer 8, als diese Stelle von Jeremia 31 wird zitiert. Meine Denken werde ich in ihr Inneres schreiben. Gott schreibt das Denken Gottes, oder ja, meine Gesetze werde ich in ihr Denken geben, in ihr Denken schreiben, in ihre Herzen will ich sie schreiben. Das heißt, Gott schreibt sein Denken und seine Gesetze und seine Art schreibt er hinein in unser Denken. Es geht aber nicht von heute auf morgen, das ist ein Lernprozess. Das heißt, wir lernen so zu entdenken, zu entscheiden und zu empfinden wie Gott in dem Maße, in dem wir mit ihm unterwegs sind und uns von der Bibel her lehren lassen und voneinander lernen. Wir werden weise. Wir sind nicht auf einen Schlag. Verstehen wir uns? Die neue Beziehung, die jetzt da ist, ist eine viel reifere Beziehung, als im Alten Testament war. Indem Gott seinen Geist selber in unsere Herzen gegeben hat, kann er das jetzt so tun. Im Alten Testament war der Geist Gottes nicht beständig in den Propheten und auch nicht in den Königen und so. Na gut. Schließen wir hier, beten wir noch.